Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres ICB International Ministry Trainings. In unserer Reihe die richtige Hierarchie der Wünsche. Heute Teil 2. Bedenke im Anfang, was am Ende zählt. Nun, wir sind inspiriert durch ein Buch von Cathy und Timothy Keller, Gottes Weisheit entdecken. Und diese neue Reihe, die wir begonnen haben, die richtige Hierarchie der Wünsche, ist ein Kapitel aus diesem Buch. Und wir beschäftigen uns schon seit vielen, vielen Wochen, seit Herbst, mit der Frage Leitung und Weisheit. Diese Reihe richtet sich online an alle die Menschen, die ein Verlangen haben, die dieses Begehren haben, Gott zu dienen mit ihren Gaben und Talenten in Mitarbeit und Leitung, und zwar nicht nur im Gemeindekontext, sondern unsere erste Berufung ist ja auch im Alltag, in unserer Familie, in unserem Beruf, auch dort sind wir berufen zu leiten, Menschen zu leiten hin in die Gegenwart Gottes. Und das Erste, was ich tun möchte, ich möchte Jesus bitten, dass er uns den Heiligen Geist schenkt und damit wir sein Wort besser verstehen können. Herr Jesus Christus, ich danke dir für jede Frau, für jeden Mann, der gerade auch jetzt diese Session schaut. Und Herr, wir sind erfüllt von diesem Wunsch, dir zu gefallen. Wir haben erkannt, du hast uns wunderbar gemacht. David betet es im Psalm 139. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche und ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, meine Seele erkennt es sehr wohl. Du hast mich erschaffen in den Verborgenen, gewoben in den Tiefen der Erde. Und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, als noch keiner gebildet war, als sie vorbereitet wurden, Herr, alle meine Tage sind eingeschrieben in dein Buch. So beten wir, dass durch dein Wort dein perfekter Wille in unserem Leben vollendet wird. Und ich bete für jeden, der hier zuschaut, dass auch der Wille Gottes in dem Leben deiner Töchter und Söhne geschieht. Amen. Nun, wir beschäftigen uns heute mit der richtigen Hierarchie der Wünsche. Wir haben schon gelernt in den vorigen Lektionen, unser Herz ist von Gott geschaffen. Unser Herz ist so designt, dass wir Wünsche und Begehren haben. Das heißt, Christentum ist keine Religion, wo wir auf einmal wie Tote, wie Zombies umherlaufen, ohne Wünsche, ohne Leidenschaft, ohne heißes Begehren. Nein, tatsächlich hat uns Gott so geschaffen, dass wir Wünsche, dass wir Begehren haben. Das heißt sogar, dass wir unsere Berufung sogar als Leiter finden können. Im 1. Timotheus 3, Vers 1, wenn jemand ein Hirtenamt, ein Aufseheramt, ein Leitungsamt begehrt, begehrte eine schöne Sache. Das heißt, Berufung geschieht nicht nur so wie bei Mose mit dem brennenden Dornbusch, oder durch eine audible Stimme Gottes, die wir hören. Das alles kann geschehen, aber nicht alle erleben das so, sondern 1. Timotheus 3, 1 wird, glaube ich, unterschätzt, dass auch das Begehren unseres Herzens eine Führung des Heiligen Geistes sein kann. Nur, und das ist eben unser Thema heute, dass unsere Wünsche in der richtigen Priorität eingeordnet sind, dann wird uns Gottes Geist auch richtig führen können. Cathy und Timothy Keller haben heute zwei Lehrverse für uns, über die wir heute nachsinnen wollen bei dem großen Thema Bedenke im Anfang, was am Ende zählt. Leiterschaft beginnt nicht erst mit dem öffentlichen Dienst, sondern beginnt im Anfang, im Verborgenen, wenn keiner zuschaut. Der Dienst von Jesus begann nicht mit seinen öffentlichen Predigten, mit seinen Wundern und Zeichen, sondern begann schon sehr früh in seiner Jugend, darauf kommen wir auch, und im Verborgenen, wenn er auf den Berg ging und betete. Das muss für uns als Leiter heute offenbar werden, dass unser Dienst nicht erst beginnt 5 Minuten vor der Predigt, wenn wir auf die Kanzel steigen oder wenn wir im Betrieb die Betriebsratssitzung führen, sondern der Dienst beginnt im Anfang, wenn wir noch jung sind. Und deswegen richtet sich diese Session auch ganz besonders an junge Menschen, die dieses Verlangen haben: Ich möchte Gott dienen in meinem Leben durch meine Gaben. Nun, die erste Stelle lesen wir im Sprüche 13, Vers 19. Da heißt es hier in Gottes Wort: Armut und Schande dem, der die Züchtigung, der die Erziehung unbeachtet lässt. Wer aber Zurechtweisung, Korrektur beachtet, wird geehrt. Hier haben wir wieder typische Sprüche-Rhetorik, typische Sprüche-Lehrformeln in Antagonien, in einander entgegengesetzten Sprüchen. Das heißt also: Armut und Schande für den, der Erziehung verachtet, und wer Erziehung und Zurechtweisung beachtet, der wird geehrt. Vers 19: Ein erfüllter Wunsch tut der Seele gut, aber ein Greuel ist es für den Toren, für den Dummen, vom Bösen zu weichen. Wer mit Weisen umgeht, wird weise. Wer sich mit Toren, mit Dummen einlässt, dem wird es schlecht ergehen. Und dann haben wir noch eine zweite Stelle, die Casey und Timothy Keller uns empfehlen, aus Sprüche 23, die Verse 17 bis 22. Dein Herz eifere nicht gegen die Sünder, sondern um die Furcht des Herrn jeden Tag. Denn wahrlich, es gibt noch ein Ende, es gibt noch eine Zukunft, übersetzt auch manche Übersetzung. Dann wird deine Hoffnung nicht zerstört. Höre du, mein Sohn, ich füge hinzu, meine Tochter, und werde weise und leite dein Herz den geraden Weg. Sei nicht unter den Weinsäufern, noch unter denen, die Fleisch verprassen. Denn ein Säufer und Schlemmer verarmt, und Schläfrigkeit kleidet in Lumpen. Höre auf deinen Vater, der dich gezeugt hat, und verachte nicht deine Mutter, wenn sie alt geworden ist. Das ist Gottes Wort. Nun, wir sehen hier, Leiterschaft beginnt schon früh, schon in der Kindheit, schon in der Jugend. Ich bin sehr beeindruckt worden durch eine Geschichte, die ich letztens von Rainer Bonke. Er ist schon beim Herrn, aber er hat erzählt von einer Pastorenkonferenz, auf die er ging als ganz, ganz junger Pastor. Da stand er noch ganz am Anfang seines Weges mit Gott. Und wir wissen, Rainer Bonke war einer der begnadigsten und gesegneten Evangelisten, der aus Deutschland kam. Millionen von Menschen hat er zu Jesus führen dürfen durch die Hilfe Jesu. Und er war dann auf einer Pastorenkonferenz, und dort war er im Gebet neben einem alten Bruder. Der war schon über 80, und dieser alte Bruder kniete vor seinem Stuhl und weinte und sagte: Herr, erbarme dich meiner, hätte ich doch in meiner Jugend auf deine Gebote gehört und sie gehalten, aber nun bin ich in Schande geraten, vergib mir meine Sünden. Und der Heilige Geist traf diesen jungen Evangelisten wie ein Blitz. Und in sein Herz kamen diese Worte, die wir heute übrigens auch studieren: Beachte im Anfang, was am Ende zählt. Wenn du im Anfang die richtigen Entscheidungen triffst, was Heiligkeit, was Gerechtigkeit, was Wahrheit angeht, Reinheit des Leibes, dann wirst du am Ende auch die Krone erhalten. Nun, das ist sehr wichtig. Viele von uns, wir sind sehr stark fokussiert auf die Wünsche. Wir haben es hier gelesen. Ne? Es ist schön, wenn wir Wünsche erfüllt bekommen. Aber es ist wichtig, dass wir am Anfang die Erziehung und die Züchtigung des Herrn nicht verachten. Ganz, ganz wichtig. Wie können wir die richtigen Prioritäten unseres Herzens erreichen? Timothy Keller sagte, Platon hatte die Theorie, dass das Denken, mein Denken prägt meine Taten. Aristoteles sagte genau das Gegenteil. Er sagte, durch erst die Taten wird unser Denken beeinflusst. Was wir hier lesen, ist beides. Es ist ganz wichtig, auf was wir unseren Fokus setzen. Das heißt hier in Sprüche 23, Vers 17, dass wir in unserem Herzen nicht eifern sollen gegen die Sünder. Das heißt, wir sollen gar nicht so sehr dauernd irgendwie gegen andere Sünder predigen und uns darauf fokussieren, was andere Leute falsch machen. Wir sollen uns fokussieren auf die Furcht des Herrn. Wir sollen uns auf den Herrn ausrichten. Wir sollen uns nicht dauernd beschäftigen mit den negativen Dingen und Gerüchten über andere Leiter oder über andere Christen. Das ist nicht das, womit wir uns beschäftigen sollen, sondern wir sollen uns beschäftigen mit dem Wort des Herrn und unsere Beziehung mit Gott pflegen. Das ist das, wie unser Denken und unser Handeln geprägt werden. Und sicher ist beides wahr, was Aristoteles und Platon philosophierten, dass sowohl unser Denken, unser Handeln bestimmt, als auch andersrum. Aber wichtig ist zu erkennen, wenn wir uns mit den richtigen Dingen beschäftigen, und zwar mit dem Herrn und mit seinem Wort, dann wird auch unser Denken transformiert, dann wird sogar auch unser Handeln transformiert werden als Leiter. Und dies einzuüben, und zwar von Anfang an, das ist das Wichtige. Nun, wir alle haben unsere Erfahrungen mit Erziehung und unsere Erinnerungen an unsere Kindheit. Und es ist sehr, sehr tröstlich zu sehen, dass auch Jesus die Spannungszeiten seiner Kindheit auch durchlebt und vielleicht manchmal auch durchlitten hat. Wir lesen nur sehr wenige Kindheitsberichte in den Evangelien, aber die wir festgehalten haben in den Evangelien, die haben es in sich. Da heißt es hier von Lukas, Kapitel 2, Vers 39, 40, und da heißt es, dass seine Eltern Jesus, als er 8 Tage alt war, nach dem jüdischen Gesetz brachten zur Beschneidung in den Tempel. Und da heißt es hier, und als sie alles vollendet hatten, die Eltern von Jesus, nach dem Gesetz des Herrn, kehrten sie nach Galiläa zurück in ihre Stadt, in ihre Heimat, nach Nazareth. Das Kind, Jesus, aber wuchs und erstarkte, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Wir lesen es später im selben Kapitel, in Lukas 2, in Vers 53, dass Jesus wuchs im Alter, in Weisheit, in Gefallen bei Gott und bei Menschen. Das heißt, Jesus, wie jeder andere Mensch, hatte 4 Wachstumsstufen. Wer Royal Ranger ist, der weiß, wovon ich spreche. Das heißt, er erlebte als Mensch, denn er war ja 100% Mensch, in seinem Alter, in seinem körperlichen Wachstum, an Weisheit, in seinem intellektuellen Wachstum, an Gefallen bei Menschen, das heißt in seinem sozialen Kommunikation und wie man mit Menschen umgeht, und bei Gefallen bei Gott, in seinem spirituellen Wachstum. 4 verschiedene geistliche Wachstumsstufen durchlebte er als Kind. Körperlich, intellektuell, sozial und spirituell. Nun, Kindererziehung ist ein Spannungsfeld. Kinder wissen das und erinnern sich noch an ihre Zeit als Kinder und Eltern wissen es auch. Denn auch für uns als Eltern ist Erziehung ein Spannungsfeld. Ich hatte mal meinen Schwiegervater gefragt, bevor unser erstes Kind das Licht der Welt erblickte. Und ich fragte ihn: Schwiegervater, sag mir, was ist das Geheimnis deiner Erziehung? Und er hatte 4 Kinder. Und ich kann mich noch erinnern an seine Antwort, die mich schockiert hat. Hat er gesagt: Ich weiß es nicht. Was er meinte ist: Ich brauche die Weisheit Gottes. Denn wir alle erleben das in Erziehung mit Kindern, dass wir immer diese 2 Extreme haben, diese 2 Graben, in denen wir hineinfallen können. Einmal das, was wir heute nennen, die anti-autoritäre Erziehung. Nun, auf Deutsch gesagt, wir sagen zu unseren Kindern: Du bist der König, ich bin dein Knecht. Wer anti-autoritäre Erziehung durchlitten hat, als Eltern oder sogar als Kind, es überfordert alle, sowohl Kinder als auch Eltern. Denn wo keine Regeln sind, wo keine Erziehung ist, das ist ein Fluch, sowohl für die Kinder als auch für die Eltern. Und es ist kein gutes Erbe, ohne Regeln und ohne Disziplin und Selbstbeherrschung in das Leben zu gehen. Denn das ist, was wir brauchen. Wir brauchen Selbstbeherrschung. Wir müssen lernen, wie wir unser eigenes Denken, unser eigenes Handeln, unser eigenes Fühlen unter die Kontrolle des Heiligen Geistes bringen. Und dafür sind die Eltern da. Die Eltern sind praktisch in der Zeit der Kindheit auch eine Reflexion. Interessanterweise, die 10 Gebote sind in 2 Steinplatten organisiert oder geordnet. Und die ersten 4 Gebote, ist nur ein Gott, du sollst dir kein Bildnis machen, du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen, du sollst den Sabbat heiligen. Diese ersten 4 Gebote, die sind gottorientiert. Und dann die anderen Gebote, du sollst dich töten und morden und so weiter, das ist alles menschenorientiert. Interessanterweise, Ehre Vater und Mutter, auf dass du lang lebst und es dir wohl geht, viele ordnen das natürlich auch auf die 2. Steintafel, aber die Juden haben es auf die 1. Steintafel geordnet, weil die Eltern sind für sie die Reflexion Gottes, und Eltern zu ehren von klein auf ist in der Bibel sehr, sehr wichtig. Und auch dann, wenn unsere Eltern fehlerhaft sind. Nun, der andere Graben, in den manche Eltern hineinfallen, ist die autoritäre Erziehung, die unsere Großeltern erfahren haben, wo die Eltern zu dem Kind sagen: Du bist ein Nichts, wir brechen dich, wir brechen deinen Willen, wir brechen deine Identität und pressen dich in die Form, die wir wollen, und dass du vor allen Dingen erfüllen sollst, was wir wollen, und vielleicht auch das erfüllen sollst, was wir nicht erreicht haben in unserem Leben. Das ist, glaube ich, der schlimmste Fluch, den Eltern auf ein Kind legen können. Und wie viele Kinder, auf deren Grabstein steht, als original geboren, als Kopie gestorben, wie viele Kinder mussten den Willen und den Traum und die Vision ihrer Eltern erfüllen. Das sind die beiden Extreme, die nicht gut sind für ein Kind. Deswegen heißt es auch durch den Heiligen Geist in Epheser 6, Vers 4: Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Das heißt also, presst sie nicht in euren Willen, in eure Vision, zur Erfüllung eurer Träume. Ja, gibt nichts Schlimmeres, als ein Kind zu verbiegen in etwas, was gar nicht in sie hineingelegt ist. Denn Eltern müssen erkennen, dass jedes Kind ein Original von Gott ist, dass unsere Kinder uns nur geliehen sind für eine gewisse Zeit. Aber was unsere Aufgabe ist, das steht im 2. Teil des Verses, sondern er zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Das heißt, das ist das, was wir als Eltern zu geben haben. Und wir als Kinder, wir dürfen diese Grundausrüstung empfangen. Auch wenn wir vielleicht nicht mehr Kinder sind. Ich habe mich für Jesus entschieden, als ich 17 war. Und ich war ein Rebell. Ich war Punker. Ich war Anarchist. Und das Erste, was ich gebetet habe nach meiner Bekehrung zu Jesus Christus, da habe ich gesagt, Herr, erziehe mich nach deinem Willen. Denn ich hatte eine großartige Erziehung. Meine Mutter war alleinstehend, alleinerziehende Mutter. Ich bewundere sie bis heute. Aber was mir fehlte, war diese maskuline, diese männliche Dimension in meiner Kindheit. Und dann habe ich gebetet, Herr, gib mir diese Erziehung. Und ich hatte einen Willen aus Stahl. Ich hatte meinen eigenen Willen. Und ich habe erlebt, wie Gott mich hineingebracht hat in seine Disziplin, in die Disziplin des Herrn. Und das ist, was so wichtig ist, auch wenn wir Jünger Jesu werden, wenn wir uns taufen lassen, wenn wir am Anfang des Glaubens stehen, dass wir sagen, Herr, ich lasse mich taufen und ich erkenne auch, dass Jesus sich hat taufen lassen, um die ganze Gerechtigkeit Gottes zu erfüllen. Das ist der Weg eines Mitarbeiters und Leiters, dass wir im Anfang beachten, was am Ende zählt. Sprüche 22, Vers 6 heißt es, erziehe den Knaben seinen Weg gemäß und er wird nicht davon weichen, auch wenn er alt ist. Hier sehen wir dieses Geheimnis, dass entweder unsere Väter, wenn wir Kinder sind, oder wenn wir uns bekehren, der Heilige Geist, er möchte uns erziehen von Anfang an. Denn wenn wir auf seine Gebote achten, wenn wir seine Erziehung annehmen und auch seine Züchtigung, denn in Hebräer heißt es, wen der Vater liebt, den Sohn züchtigt er. Und es erscheint uns in der Züchtigung nicht schön, nicht angenehm, die Züchtigung des Herrn zu erfahren, aber am Ende trägt sie reiche Frucht. Und hier heißt es in Sprüche 22, 6, und wir werden nicht davon weichen. Aber, sehr wichtig steht, erziehe den Knaben seinen Weg gemäß. Hier haben wir wieder diese Zweidimensionalität der Erziehung. Ein Vater muss erkennen, ich darf meinem Kind bringen Erziehung, Disziplin. Was sind die drei Felder der Disziplin? Das erste Feld ist die Ordnung, die Gesetze der Natur. Gott hat die Natur geschaffen. Gott steht nicht im Gegensatz zu der Natur. Wir haben keine Trennungstheologie, sondern Gott, als er die Welt geschaffen hat, da hat er gesagt, es war gut. Und am sechsten Tag, als er den Menschen geschaffen hat, hat er gesagt, es war sehr gut. Wenn Gott dich als Frau geschaffen hat, hat er gesagt, es war sehr gut. Wenn Gott dich als Mann geschaffen hat, hat er gesagt, es war sehr gut. Wir leben in einer Zeit, wo diese Orientierung verloren gegangen ist. Und wir als Väter haben die großartige Aufgabe, und natürlich auch die Mütter, auch unseren Töchtern immer wieder zu sagen, wie wunderschön sie sind. Psalm 139, unsere Jungens zu inspirieren mit Maskulinität, mit dieser Männlichkeit, mit dieser göttlichen Männlichkeit. Nicht dieses Brutale, sondern dieses mutig zu sein, kühn zu sein, Risikos einzugehen in seinem Leben, zu vertrauen auf den Herrn, dass Gott Abenteuer schreibt in unserem Leben. Wir müssen unsere Kinder inspirieren, auch unsere Töchter, aber das ist ganz, ganz wichtig, dass sie Ja sagen zu ihrer Natur. Nun, das können wir als Eltern nicht, wenn wir uns selber ablehnen. Ja? Deswegen kannst du vor dem Spiegel sagen, ich bin wunderbar gemacht, Psalm 139, kannst du Ja sagen zu deinem Körper, kannst du Ja sagen zu deiner Psyche, zu deiner Seele und sagen, ich bin wunderbar gemacht, ich sage Ja zu mir. Erst wenn wir das getan haben, dann können wir auch unsere Kinder dazu inspirieren. Die zweite Dimension der Ordnung ist die Beschneidung. Das heißt, nun, wir beschneiden heute als Heidenchristen unsere Kinder nicht mehr, das wissen wir. Und wir als Freikirchler, wir taufen ja auch unsere Babys nicht, sondern wenn sie mündig sind, dann sagen wir, beschäftige dich mit der Taufe, denn Taufe ist ja diese andere Dimension, diese Freiwilligkeit. Wir möchten gerne, dass Kinder hineinkommen in die Freiwilligkeit, dass sie freiwillig dem Herrn dienen. Bis dahin sagen wir, und deswegen segnen wir ja auch unsere Kinder, du gehörst zum Volk Gottes, du gehörst zur Gemeinde dazu. Natürlich auch, wenn du noch nicht getauft bist, als Kleinkind, du gehörst dazu, du gehörst zur Familie Gottes. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das tun. Das hat auch Jesus getan. Ja? Als die Jünger die Kinder wegschicken wollten, hat er gesagt, lass die Kinder zu mir kommen. Ja? Hat er sie nicht getauft, er hat sie gesegnet. Ja, das ist unsere zweite Dimension. Wir gehören zur Familie Gottes. Und das dritte ist die Ordnung des Gesetzes Mose. Ja? Väter sollten Tag und Nacht, sollten sie erzählen ihren Söhnen und Töchtern vom Gesetz des Mose. Es ist wichtig, dass wir das vorleben. Denn in Deutschland sagen wir, unsere Kinder tun nie das, was du sagst, sondern immer nur das, was du tust. Sie machen dir nur alles nach. Ja? Und deswegen müssen wir leben, und zwar in klarer Benennung von Gut und Böse, dass unsere Kinder lernen von Anfang an, was Gut und Böse ist. So, das ist die eine Dimension. Erziehe den Knaben, aber seinen Weg gemäß. Das heißt, wir als Eltern müssen erkennen, Kinder haben eine eigene Berufung von Gott. Ja? Und das müssen wir erkennen. Und wir dürfen auch nicht unseren Glauben, wir alle, wir beten für unsere Kinder, dass unsere Kinder gläubig werden, aber nicht mit Gewalt, sondern wir sagen in Deutschland, wenn die Kinder klein sind, erzähle ihnen von Gott. Wenn die Kinder groß geworden sind, dann erzählen wir Gott von unseren Kindern. Ja, dann beten wir für sie. Ja, das heißt, wir können Kinder nicht mit Gewalt zu Gott bringen oder zum Glauben bringen, sondern wir beten, dass sie Partner Gottes werden, dass sie selber ihrem Gott begegnen und dass Gott zu ihnen flüstern kann, was ihre Berufung ist. Und dies manchmal anders als deine Berufung, Vater oder Mutter. So haben es auch die Eltern von Jesus erlebt, beim Mitzbar-Fest. Als Jesus 3 Tage war er im Tempel, und unterhielt sich dort mit den Schriftgelehrten. Er befragte sie. Das griechische Wort befragen heißt nicht, ich habe da mal eine Frage, sondern er befragte sie, so wie Lehrer ihre Schüler befragen. Ja? Und sie alle erstaunten. Ja? Und die Eltern von Jesus, sie suchten ihn 3 Tage und 3 Nächte und fanden ihn dann schließlich im Tempel unter den Schriftgelehrten. Und waren sehr erbost und sehr zornig. Was hast du uns da Sorgen bereitet? Und Jesus, die Antwort von Jesus war krass. Ne? Er sagt, wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem Haus meines Vaters? Das ist schon als 12-Jähriger. Er wusste seine Berufung. Und wir wissen das zum Beispiel auch von Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke sagt auch, mit 11 Jahren hat er schon seine Berufung als Missionar gehabt. Und sein Vater hat ihm das ausgerettet, gesagt, aus dir wird kein Pastor, mein ältester Sohn wird mein Nachfolger. Ja? Das heißt also, wir als Eltern, wir müssen erkennen, neben der Erziehung, und Erziehung ist wichtig, dass wir erkennen, Gott hat seine individuelle Berufung für jedes Kind. Und so dürfen wir auch unsere Kinder immer wieder hineinlegen in die Hand Gottes. Nun, das ist wichtig, dass wir im Anfang unserer Berufung, sind wir vielleicht als Kinder berufen, haben wir uns als Erwachsene entschieden für Jesus Christus. Wir wissen, dass eine Berufung Gottes auf mir als Mitarbeiter, als Leiter, sei es im Berufsleben, sei es in der Gemeinde, es gibt keine geistliche Bubble, Reich Gottes ist in deinem Beruf, ist in deiner Familie, ist in deiner Schule, in deiner Uni, ist genauso in der Gemeinde. Da gibt es keinen vollzeitlichen Dienst nur als Pastor. Das ist Quatsch. Vollzeitlicher Dienst ist überall. Ja, kannst du vollzeitlicher Dienst als Geschäftsmann sein, als Lehrer, als Professor, als jemand, der angestellt ist. Das ist vollzeitlicher Dienst. Aber im Beginn unseres Dienstes entscheiden wir wichtige Dinge, was Wahrheit, Reinheit, die drei großen Themen, Geld, Macht, Sex, das beginnen wir im Anfang. Und das wird unser ganzes Leben prägen. Nun kommen wir zu einem zweiten Thema, und zwar die große Frage, bin ich der Erziehung oder dem Vorbild meiner Eltern ausgesetzt? Bin ich ein Opfer meiner Erziehung? Bin ich ein Opfer des Schicksals oder habe ich meine eigene Entscheidung? Habe ich einen freien Willen oder bin ich, wie oft auch die postmoderne oder moderne Erziehung uns das weismachen will, wir sind ein Produkt unserer Gesellschaft. Oder wie die ganz charismatischen Christen sagen, bin ich ein Opfer des Generationsfluchs. Nicht wahr? So, was sagt die Bibel dazu? In der Bibel finden wir gerade im Alten Testament immer wieder diese Begrifflichkeiten und er wandelte in den Wegen seines Vaters. Und da kann man sagen, aha, siehst du, hast du doch keinen eigenen Willen, bist du doch abhängig von der Prägung deiner Eltern. War sie gut oder war sie schlecht? Da haben wir zum Beispiel die Bibelstelle 1. Könige 22, 43 über den König Josaphat. Und da heißt es hier über Josaphat, er ging den ganzen Weg seines Vaters Asa und wich nicht davon ab, indem er tat, was recht war in den Augen des Herrn. So, hier haben wir natürlich ein Paradebeispiel im positiven Sinne. Hier war ein gottesfürchtiger König, Josaphat, und er durch seine gute Erziehung, denn er hatte einen gottesfürchtigen Vater, er entschied sich im Anfang seiner Kindheit, seiner Jugend für das Gute und wich nicht davon. Und da haben wir hier, entscheide im Anfang, was am Ende zählt. So, das heißt aber, wenn Eltern sich für die Wege Gottes entscheiden, dann hat das eine Auswirkung. Es hat eine segensreiche Auswirkung für unsere Kinder. Auch wenn unsere Kinder durch schwierige Zeiten gehen, heißt es im 1. Korinther 7, Vers 14, dass wir durch unsere Eltern gesegnet sind. Oder andersrum gesagt, heißt es, dass durch den Glauben unsere Kinder geheiligt sind. Das heißt also, es ist ganz wichtig zu erkennen, dass wenn wir erkennen, unsere Kinder gehen vielleicht durch schwierige Phasen, unsere Kinder sind geheiligt durch unseren Glauben und durch unsere Gebete. Im 1. Mose 22, 17, da sehen wir von dieser Macht, den Glauben und Gebet hat. Da heißt es hier in der Verheißung an Abraham, darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Und deinen Samen, in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde. Das heißt, hier sehen wir eine gesegnete Erziehung, die mit Glauben und mit Gebet vermischt ist, hat eine große Frucht auch für unsere Nachkommen. So, dann haben wir natürlich auch das andere. Eben hatten wir in den Wegen des Vaters wandeln, die gesegnet waren. Und wir haben natürlich auch in den sündigen Wegen der Väter wandeln. 1. Könige 22, 53. Und Ahasia, auch ein König von Israel, tat, was böse war in den Augen des Herrn. Er ging auf dem Weg seines Vaters und auf dem Weg seiner Mutter und auf dem Weg Jerobeams, der Israel zur Sünde verführt hatte. Er wandelte nach dem Vorbild seines Vaters. Hier könnte man natürlich sagen, aha, er hatte ja keine Chance, sich im Anfang für das Richtige zu entscheiden, denn er hatte ja kein gutes Vorbild. Nun, es ist sehr wichtig, dass wir aber trotzdem erkennen, die Bibel ist kein Buch des Schicksals. Nicht wahr? Inshallah. Wir sind halt geboren in einer sündigen Familie und dann sind wir dazu verdammt, da sind wir dazu verurteilt. Wer schon mal das Matthäus-Evangelium gelesen hat, das erste Kapitel, das sogenannte Telefonbuch Gottes, manche haben zu mir gesagt, Mario, du hast mir doch empfohlen, nicht im Alten Testament anzufangen zu lesen, sondern im Neuen Testament. Das habe ich gemacht. Ich habe Matthäus 1 gelesen und da war ein ganzes Geschlechtsregister von Jesus, die sogenannten Telefonbücher Gottes. Und ich habe gesagt, aber trotzdem hat dieses erste Kapitel eine ganz wichtige Botschaft. Denn in diesem Geschlechtsregister von Jesus, in den Vorfahren der Ur-Ur-Ur-Urgroßväter bis zu David, bis zu Abraham, nicht wahr, sind drei illustre Frauen, sehr interessante Frauen, die die Ur-Ur-Ur-Urgroßmutter waren. Ich werde mal ein, zwei nennen. Da war einfach einmal Rahab, ja, das war eine Ur-Ur-Urgroßmutter, die noch nicht mal Jüdin war. Sie war eine Prostituierte in Kanaan. Das war eine der Urgroßmütter von Jesus. Dann haben wir Ruth. Sie war aus dem Land Midian, heute ist Jordanien, keine Jüdin, was damals gar nicht ging. Und Matthäus packt sie, obwohl man normalerweise Frauen gar nicht packt. Er hätte es auch dezent verschweigen können. Nein, er packt sie hinein in den Stammbaum von Jesus. Oder dann haben wir Tamar, die Schwiegertochter von Juda, die dann durch Trickserei, durch ihren Schwiegervater schwanger wurde, also Inzest. All das haben wir in der Bibel. Interessant. Und die Botschaft ist, du bist eben nicht das Produkt einer negativen Familie. Du bist nicht dazu verdammt, den sündigen Wegen deiner Eltern zu folgen. Du bist auch nicht unter dem Generationsfluch. Denn wir lesen im 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 18, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen und von den Vätern überlieferten Wandel. Und das möchte ich jetzt einfach in dich hineinsprechen, als Prophetie. Vielleicht bist du ein junger Leiter, du kommst aus einer sehr zerbrochenen Familie, einer sehr negativen Familie und du bist auch selber in deinem Herzen gebrochen und du denkst, wie kann Gott mich gebrauchen, der ich so eine zerrüttete Familie habe. Hier ist die Antwort. Ja, wir sind nicht dazu verurteilt, in demselben Schicksal zu laufen. Das ist nicht, die moderne Psychologie ist nicht wahr. Du bist nicht ein Produkt deiner Gesellschaft. Und auch die charismatischen Christen, die sagen, du bist so ein Generationsfluch, mag ja sein, aber wir glauben, Jesus bricht jeden Generationsfluch. Und ja, es steht im 1. Mose, dass Gott um der Sünden der Väter willen, will er die nachfolgenden Generationen bis ins dritte, vierte Glied verfluchen. Aber es heißt auch in 2. Mose 20,5, der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Das heißt, das Blut Jesu ist mächtiger als alle negativen Prägungen deiner Vergangenheit. Ganz egal, wer dein Vater und Mutter war und ganz egal, wie du entstanden bist, möchte ich dir gerade jetzt auch in dein Herz sprechen. Du bist nicht das Produkt einer heißen Nacht oder wenn deine Eltern vielleicht zu dir gesagt haben, du bist nicht ein Wunschkind, du warst ungewollt zur Welt gekommen. Stimmt nicht. Jedes Kind ist ein wertvoller Gedanke Gottes. Gott hat dich geschaffen in Verborgenen und dich gewoben in den Tiefen der Erde. Denn er bildete deine Nieren und wob dich in deiner Mutterleib. Wir glauben daran, dass jeder Mensch wertvoll ist und ein Gedanke Gottes. Deswegen, das ist das Wichtige. Du stehst vielleicht am Anfang deiner Berufung, du bist vielleicht ein Kind oder bist noch jung und spürst, die Berufung Gottes ist auf deinem Leben. Du bist nicht verurteilt, den Weg deiner Eltern zu gehen. Vielleicht kommst du aus einem negativen Elternhaus, sondern du kannst dich unter das Blut Christi stellen und du bist befreit, auch den Willen Gottes zu tun und am Anfang zu entscheiden, ich möchte den Willen Gottes gehen. So wie der kleine Josef, der von Gott berufen war, als Junge. Zwei Träume hat er gehabt. Der eine Traum war mit den Weizenähren. Gott gab ihm die Auslegung, dass seine Brüder sich einmal vor ihm verneigen. Und dann der zweite Traum war mit den Sternen und Sonne und Mond, die sich vor ihm verneigten. Und er hatte diese tiefe Berufung in seinem Herzen als Kind. Gott hat ihn zu etwas Besonderem auserwählt. Und ich glaube, dass ich gerade jetzt zu jemandem spreche, der auch diese Berufung in sich trägt. Aber in dem Leben von Josef kam es ganz anders als in den Träumen. Seine Brüder hassten ihn, seine Brüder wollten ihn töten, haben ihn in die Grube geworfen, haben ihn dann nicht getötet, sondern in die Sklaverei verkauft. Und er war so viele Jahre, viele Theologen sagen 13 Jahre, war er Sklave, wollte die Frau Potiphas ihn verführen. Er blieb an Gott hängen, trotzdem sein Leben anders verlief, als er es gedacht hatte. Seine Wünsche wurden nicht erfüllt, so wie es hier in Sprüche 23 heißt. Ja, seine Gebete wurden nicht erfüllt und trotzdem blieb er treu an Gott. Und es heißt, der Herr war mit ihm und er wurde ein Mann des Gelingens. Er wurde ein Mann, dem alles gelang. Er ging ins Gefängnis, wurde vergessen, er blieb an Gott hängen. Und dann kam der Punkt, wo Gott ihn erhob, er wurde der zweite Mann im Staat und dann kam der Tag, wo er sich hätte rächen können an seinen Brüdern. Aber er sagte, ihr habt es für böse achtet, Gott hat es zum Guten gewendet. Wie konnte Josef zum Ziel seiner Berufung gelangen, obwohl am Anfang seine Träume, seine Gebete nicht erhört wurden. Er entschied sich für Gott im Anfang. Entscheide am Anfang, was am Ende zählt. Und ich will jetzt gerade für dich beten, dass du eine Frau, ein Mann Gottes wirst, auch wenn du gerade jetzt in einer schwierigen Situation bist. Du verstehst die Wege Gottes nicht, aber du hältst an deiner Gerechtigkeit fest. Du bleibst rein in deinem Herzen, rein in deinem Leben, denn du wirst eine Leiterin, ein Leiter, der weiß, ich entscheide mich für das am Anfang, was am Ende zählt. Herr, so bete ich gerade jetzt auch für meine lieben Schwestern und Brüder, die entweder jetzt gerade als Kind schon ihre Berufung empfangen haben, dass sie Ja sagen können zu der Erziehung, die Gott ihnen gegeben hat durch ihre Eltern. Oder ich bete für junge Christen, die sich gerade haben taufen lassen, die sich entscheiden, Herr, ich möchte die Erziehung des Herrn empfangen. Herr, die vielleicht auch gerade leiden, weil sie durch Prüfungen gehen. Und so segne ich dich mit Jakobus 1, der sagt, freut euch, wenn ihr in mancherlei Versuchung oder Prüfung geratet, denn es hat ein Ziel, dass euer Glaube bewährt wird, dass ihr nichts Mangel habt und dass ihr in allem vollkommen seid. Der Herr segne dich gerade jetzt und dass du durch den Heiligen Geist erkennst, ich bin nicht Opfer meiner Vergangenheit, ich bin nicht Opfer meiner Familie, ich bin reingewaschen durch das Blut Jesu, ich bin nicht verdammt auf den Wegen meiner Väter zu wandeln und ich darf mich entscheiden für den Segen Gottes und Gott wird mich gebrauchen und der Herr wird dich segnen und der Herr wird deinen Dienst bewahren und zum Frucht bringen für Tausende von Menschen. Der Herr segne dich in Jesu mächtigen Namen. Amen.